Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen. Herzlich willkommen im Podcast von Wunderwerke. Wir senden hier abwechselnd je eine Scott und Gott Produktion und eine neue Ausgabe von Wunderwerke Skype. Scott und Gott stellt dabei eine externe Produktionsbeauftragung des Podcasts BibleTunes dar, während Wunderwerke Skype unser hauseigenes Sendungsformat ist. Mein Name ist Martin Scott. Ich gehöre zum Referententeam Wunderwerkes und begrüße dich heute zu einer neuen Ausgabe von Wunderwerke Skype. Der Name ist Programm, denn in meiner Person skypt Wunderwerke jeweils 30 oder 60 Minuten lang mit einer Person, meistens aus dem christlich-kirchlichen Bereich, die Spannendes zu erzählen hat. Ein Format made through Corona. Und heute begrüße ich in einem Augenblick Veit Klaasberg, der in der Leitung im Hintergrund schon auf mich wartet. Veit Klaasberg arbeitet als Pastor in der Baptistengemeinde Wiesenthal in Plettenberg, war eine lange Zeit lang Jugendreferent im Forum Wiedenest, eine kürzere Zeit lang Geschäftsführer der Stiftung Wertestarter und ist ehrenamtlich engagiert als Vorsitzender von Help My, einem gemeinnützigen Verein, der sich in der Gründung von Kindergärten und von christlichen Gemeinden und in der Unterstützung bedürftiger Familien in Myanmar engagiert und hierfür in Deutschland Spenden sammelt. Ich möchte mich mit ihm unterhalten über dieses besondere Land in Fernost, seine Arbeit als Jugendreferent und als Pastor, den VfL Bochum und gelebte Familiendemokratie im Hause Klaasberg. Dafür muss ich nur noch hier aufs Knöpfchen drücken und dann sollte die Verbindung zu Veit hergestellt werden.
Veit Klaasberg.
Hier ist Martin Scott von Wunderwerke aus Essen. Ich grüße dich, Veit.
Hi Martin, schön, dass du anrufst.
Ich danke dir, dass du Zeit hast für Wunderwerke Skype und begrüße dich herzlich in der Sendung.
Sehr gerne.
Wo erreiche ich dich?
Du erreichst mich in Bergen-Neustadt im Oberbergischen und dort in Klein-Wiedenest.
Im Klein-Wiedenest beim großen Bergen-Neustadt, beim übergroßen Gummersbach, oder?
Ja, so kann man sagen, genau. Also du erreichst mich sogar im Klein-Wiedenest, vom Klein-Wiedenest in Bergen-Neustadt im Oberbergischen Kreis mit der Kreisstadt Gummersbach. Mhm.
Dann wäre ja Nordrhein-Westfalen eigentlich schon das Universum, wenn wir so weitermachen.
Das ist unbelievable, genau. Das ist zu groß, too much NRW.
Ja. Veit, wir haben uns am Rande einer einzigen Veranstaltung mal so getroffen oder gestriffen, möchte ich das mal nennen. Im Grunde so richtig kennen und in Beziehung stehen, das tun wir gar nicht. Aber du wirst dich wundern, ich habe dich schon seit, ich möchte fast sagen, Jahrzehnten wahrgenommen. Und die erste Wahrnehmung, die ich von dir hatte, und das ging über Jahre so, war, du warst immer abgedruckt mit einem quasi menschgroßen Konterfei am Anfang oder am Ende der Wiedenester Jugendlieder.
So ist es.
Wiedenester Posterboy.
Ja, nee, Veit Klaasberg. Also da war ich nicht für geeignet. Aber wir waren natürlich, diese Wiedenester Jugendszene ist ja eine Jugendszene. Und also wenn man so will, eine Subkultur innerhalb der christlichen Jugendarbeit. Und ganz viele nutzen dieses Liederbuch, auch Leute, die jetzt nicht so viel mit Wiedenest zu tun haben. Und Jugendarbeit ist Beziehungssache. Und deswegen war es uns immer wichtig, dass wir als überörtliche Jugendreferenten da auch ein Gesicht zeigen. Das ganze Konzept des Liederbuches war ja auch so, dass die ganzen Bilder, die da drin waren, aus den Jugendgruppen waren. Und deswegen hat sich da jeder irgendwo wiedergefunden. Und das schaffte eine unheimliche Identifikation.
Ja, aber nicht nur in neueren Kreisen. Also die Wiedenester Jugendlieder, die sind ja mega verbreitet.
Richtig. Genau, die sind dann darüber, die gehen darüber hinaus. Das ist wohl wahr, ja.
Wie haben Sie das denn geschafft? Also kurze Einblendung. Ich stamme ursprünglich aus einer FEG-Gemeinde in Hamburg. Mhm. Ja. Und als ich den Sprung in den Jugendkreis dort schaffte und dann auch relativ bald drauf den Sprung wieder raus, wurden Wiedenester Jugendlieder gesungen.
Ja, das ist ja so. Also die Wiedenester Jugendlieder sind ja eine Zusammenstellung. Und zwar ist der, ich sag mal, das, was sie, glaube ich, erfolgreich gemacht hat, ist, dass sie alle 2 bis 3 Jahre neu aufgelegt wurden. Und dann kam immer wieder ein Schwung neuer Lieder rein und alte Lieder flogen raus. Und dadurch waren die immer aktuell und relativ günstig zu haben. Ich glaube, die Textausgabe liegt heute noch unter 10 Euro, wenn ich mich... bin gerade nicht mehr aktuell so da drin, aber das war der große Vorteil. Also alle 2 bis 3 Jahre neu und immer ein Schwung neuer Lieder drin. Ne?
Und einfach auch früher als Feiert Jesus, ne?
Ja, genau. Feiert Jesus hatte ganz andere Abstände, ne? Und ich glaube, ist aber trotzdem deutlich größer, weil da ist ein großer Verlag hinter gewesen. Und dann war das Szene-Event ja die Pfingst-Jugendkonferenz, wo immer so 2000 Jugendliche sind oder waren vor Corona.
Von Wiedernest.
Von Wiedernest, aber auch eben nicht nur jetzt, dann, genau, da kam auch Jugendgruppe aus allen Verbänden hin, natürlich hauptsächlich die mit uns connected waren. Und dort wurden dann auch die Lieder gelernt und dann wollten die Leute die auch singen und fanden die dann sozusagen in den neuen Liederbüchern. Ne? Das war irgendwie so eine Geschichte, die funktioniert hat. Und eine Jugendgruppe ist ja auch nach 2 bis 3 Jahren einmal durch. Da sind dann wieder die Hälfte der Leute neu und die wollen dann auch wieder ein neues Jugendliederbuch haben. Was ich aber witzig finde, ist, dass man heute noch in Jugendgruppen kommt und dann sind da grüne Wiedernester Jugendliederbücher oder so. Ja, die gibt es ja schon seit 15 Jahren nicht mehr. Aber die werden dann teilweise noch benutzt. Das ist schon lustig, ja.
Aber du wirst lachen. Ich gucke jetzt einmal nach links. Da steht eines meiner Büroregale. Da steht ein solches Ding.
Mit einem Baum drauf wahrscheinlich.
Ja, warte, ich gehe mal kurz rüber. Moment. Ja. So, pass auf, jetzt lese ich dir mal vor, was vorne drauf steht. Wiedernester Jugendlieder, Heft 1991 mit Hoffnung leben.
Ja, genau, das erste Lied war Herr, du gibst uns Hoffnung.
Ja. Moment, stimmt.
Ja, du hast recht. Ja, aber das liegt daran, dass wir das als, ich habe das als Jugendlicher auch benutzt. Ne? Wir haben daraus gesungen. Also, das habe ich jetzt nicht, da war ich noch gar nicht aktiv in Wiedernest.
Ich habe die geliebt.
Ja, die waren super. Also die sind auch heute noch gut, weil Jugendgruppen bauen nicht, wenn die mit 8 Leuten zusammensitzen oder ein Hauskreis, der baut da keinen Beamer auf. Ne? Also die Zeit der Liederbücher ist noch nicht vorbei.
Die sollte auch intensiviert werden, weil es viel intimer ist, ein kleines Liederheft in der Hand zu haben mit Texten, als einen großen Beamer, der alles irgendwie mit künstlichem Licht überstrahlt und dann hat noch jemand meistens schlechte Bilder noch hinzugefügt. Also da bin ich auch kein Freund von. Aber in diesem, um den Bogen mal ein bisschen rund zu machen, in diesem Wiedernester Liederheft von 1991 fehlst du, Veit.
Da war das noch nicht. Also da waren auch noch keine Bilder drin.
Da war das noch nicht oder da warst du noch nicht?
91 war ich schon geboren, aber da war ich noch nicht in Wiedernest aktiv. Wann habe ich denn da angefangen? 2000 habe ich angefangen. Und davor kam schon die Idee mit den Fotos auf. Und dann kam die Idee auf, komm, wir müssen uns auch präsentieren, um die Beziehung herzustellen zu den Jugendgruppen.
Dann machen wir den Bogen mal kurz rund. Seit 2000 hast du für Wiedernest gearbeitet. Sag mal ganz kurz was zu Wiedernest und sag mal ganz kurz was zu deinen Tätigkeiten bei Wiedernest ab dem Jahr 2000 und ob die irgendwann mal ein Ende gefunden haben.
Ja, also Wiedernest ist ja erstmal ein Dorf innerhalb von Bergneustadt, aber steht dann eben für dieses, früher hieß das Missionshaus Bibelschule Wiedernest, jetzt heißt das Forum Wiedernest. Das ist ein Verein, der ist allianzorientiert, kommt aber aus dem Brethren Movement, also aus der Deutsch-Brüder-Bewegung und hat einen Bereich weltweite Mission, also Missionare draußen in, ich glaube, über 120 Missionare in diversen Ländern, hat eine biblisch-theologische Akademie, schon seit über 100 Jahren und hat halt die Gemeindedienste und innerhalb der Gemeindedienste ist die Jugendarbeit. Und die sind zuständig für einen Teil der evangelisch-freiheitlichen Gemeinden und darüber hinaus. Also da hatten CVDM, FEGs, Baptisten alle Kontakt zu, aber der Schwerpunkt lag in den evangelisch-freiheitlichen Gemeinden, die aus der Brüderrichtung kamen. Und dafür waren wir sozusagen das Jugendwerk. Und da habe ich 12 Jahre gearbeitet, habe die Jugendarbeit geleitet. Und dazu gehörten Freizeiten, das Liederbuch, die FIJUKO, die Pfingstjugendkonferenz und natürlich auch das Begleiten von Mitarbeitern, Mitarbeiterschulung. War total geil. Also ich habe die Arbeit geliebt. Aber irgendwann musst du dann gucken, dass du nicht so eine Art Berufsjugendlicher wirst. Und dieser Schnitt, der war dann bei mir mit 40. Und deswegen habe ich 2012 dann die Jugendarbeit, die überörtliche, beendet. Aber da ich natürlich noch in Wiedenest wohne und also deswegen jetzt merkt man jetzt, Wiedenest ist mehr als Wiedenest, sondern es ist halt auch ein Dorf und ich auch noch Vereinsmitglied bin, bin ich natürlich noch nah dran und meine Kinder sind jetzt auch alle Jugendliche und gehen nach wie vor zur FIJUKO und nutzen das Wiedenester Jugendliederbuch. Deswegen kriegen wir so ein bisschen was mit, aber ich bin nicht mehr in charge.
Wenn ich Menschen aus deinem Umfeld fragen würde, worüber man sich mit dir gut unterhalten könnte, was würden sie sagen?
Gemeinde. Gemeinde und Fußball und ja, und Familie. Genau, sagen wir mal Gemeinde, Fußball und Familie.
Okay, das sind also Themen, die originär aus deinem Lebensvollzug kommen. Können Sie darüber hinaus sich auch mit dir über Dinge unterhalten, die aus dem Lebensvollzug anderer Leute kommen?
Erklär mir mal eben, was meinst du damit?
Wenn ich dir diese Frage stelle, was würden andere sagen, worüber man sich gut mit dir unterhalten kann? Ja. Und du nennst mir Gemeinde, Familie und Fußball, dann klingt das danach, als würde es da um drei Schlaglichter aus deinem Leben gehen.
Ach so,
die. Die dir einfach wichtig sind, wo du Leidenschaft hast und wo du Erfahrung hast. Was würden denn die Menschen deines Umfelds über dich sagen als Gesprächspartner? Welche Erfahrungen sie darüber hinaus noch machen?
Ja, so habe ich es gar nicht gemeint, sondern die Leute wollen sich mit mir unterhalten, weil sie selber in einer Gemeinde sind und Gemeinde sie brennend interessiert und wir uns eher über das Thema Gemeinde oder Kirche austauschen.
Okay.
Genauso ist es mit Familie. Ne? Leute haben Familie und wollen sich dann über Familie mit mir austauschen und ich mich auch mit denen. Und bei Fußball, naja, da heißt ja irgendwie jemand irgendwie auch immer Fan von irgendeinem Verein, der erzählt von seinem Verein, ich von meinem. Also so habe ich es eher gemeint.
Verstehe. Dann gehen wir doch mal die Dinge durch in der umgekehrten Reihenfolge. Wir hatten gerade einen kleinen christlichen Schwerpunkt, dann können wir jetzt mal einen Fußballschwerpunkt einbauen.
Ja, sehr gut. Ja.
Also Fußballverein?
VfL Bochum.
Oh, das ist ungewöhnlich. Das hört man sehr, sehr selten. 1800?
48.
48. Ich hatte früher als Kind einen Turnbeutel mit dem Logo des VfL Bochums drauf. Ich habe keine Ahnung, welche Ehre es mir verschafft hatte, diesen Turnbeutel zu haben. Wahrscheinlich hatte meine Mutter wieder auf dem fünfte Hand Grabbelmarkt so einen Turnbeutel irgendwo erstanden. Ich hatte dann auch einen von Arminia Bielefeld.
Das ist auch, sage ich mal, lobenswert, aber der Bochumer hätte mir jetzt besser gefallen.
Gut.
Oder, ja.
Um das Gespräch gleichwertig zu gestalten, angenehm HSV-Fan.
Ja, das ist ja schön. Dann sind wir ja direkte Konkurrenten gerade.
Momentan gibt es keinen Verein, der vielleicht noch Holstein Kiel, der bedrohlicher auf den HSV wirkt als der VfL Bochum.
Das ist
und das will schon was heißen, dass ich das mal sage.
Ja, das ist schon erstaunlich. Ja, ich bin auch ganz begeistert.
Ja.
Nein, aber ich komme ja aus dem Ruhrpott und dann man musste sich eigentlich entscheiden zwischen Dortmund, Schalke und Bochum und mir war Bochum irgendwie immer sympathisch und deswegen.
Das zeigt aber Charakter, dass du dich eben nicht für Schalke und nicht für Dortmund entschieden hast.
Ja, man muss, ein Bochum-Fan muss man wollen. Man muss das wollen. Eine echte Liebe, würden manche sagen, das ist einfach so seit eigentlich
genau. Und dabei stammst du noch nicht mal aus Bochum.
Nee, das nicht, aber jetzt auch nicht so weit entfernt. Also,
ja, du kommst aus Unna, das würde ja nach Dortmund schreien.
Eigentlich würde das nach Dortmund schreien, ja, das stimmt. Aber Bochum ist ja direkt daneben. Also im Ruhrpott ist ja alles irgendwie zusammen, das weißt du ja. Ne?
Also, ja, aber ich als gebürtiger Hamburger wohne ich jetzt lang genug in dieser Region, als dass ich auch verstanden habe, dass zwischen Gelsenkirchen und Dortmund Meilen liegen.
Das ist richtig.
Ja, oder zwischen Essen und Gelsenkirchen, was städtemäßig vollkommen ineinander übergeht, liegen Meilen. Ja. Frag mal Fußballfans. Also,
ist so.
Zwischen Rot-Weiß und Essen 04 passt ganz viel.
Aber es ist ja auch so, diese ganzen Fußballfans, das hat ja oft auch nichts mit der Stadt zu tun. Sonst gäbe es ja auch nicht in NRW so viele Bayern-Fans, was ich gar nicht nachvollziehen kann.
Nee, das ist immer dieser eklige Moment. Du stehst im Stadion oder du sitzt im Stadion, du bist ja schon über 40, du sitzt im Stadion. Und dein Verein spielt im pickepacke vollgepackten Stadion gegen den FC Bayern. Ne? Und der FC Bayern schießt natürlich ein Tor.
Ja.
Wie widerlich dieser Augenblick ist, wie viele Leute da aufspringen.
Ja, und die kommen.
Es ist nicht nur die Gegengrade oder die Gästekurve oder das Gästeeck, der Gästekäfig hinten in der Ecke. Wie viele da aufspringen. Ich habe das immer gehasst. Ich habe es gehasst.
Natürlich sagen muss, in Bochum hat traditionell eine Fanfreundschaft mit Bayern. Deswegen ist das immer so ein bisschen. da ist man immer so ein bisschen erzwicken wieder als Bochum-Fan.
Ja, das Gespräch wird gerade unsympathisch. Wie ist denn das zustande
von Hermann Gerland?
Ich weiß auch nicht. Diese Fanfreundschaften früher, das war ja noch, die ist schon 30 Jahre alt, das war ja mal in.
Ja, Hermann Gerland ist ja auch schon seit 30 Jahren beim FC Bayern.
Ja, und irgendwie ist das gekommen und auch die einzige geblieben und die gibt es auch noch so, die Schalke Nürnberg gab es ja auch, ne? Oder Dortmund und Hamburg, meine ich, hätten auch eine Fanfreundschaft. Ne?
Ja, die das haben die Dortmunder, weißt du was? Weißt du, was zu dieser Geschichte gehört? Die haben die Dortmunder gekündigt in dem Moment, wo sie in den 90er Jahren erfolgreich wurden. Jahrelang vom Renommee des HSV profitiert, sich quasi eigentlich darüber definiert sogar, dass sie eine Fanfreundschaft mit Hamburg haben. Und in dem Moment, wo die erfolgreich sind.
Martin, Dortmund, das ist so. Ne? Es ist schlimm. Sowas macht man einfach nicht. Eine Fanfreundschaft könnte.
Sowas macht man nicht. Und kurioserweise unterhält der HSV heutzutage keine Fanfreundschaften mehr.
Ja, wie gesagt, das ist auch.
Keiner will unser Freund sein. Ich glaube, Hannover 96 hat mal einen Antrag gestellt oder so.
Ja.
Und Sandhausen, fällt mir gerade ein. Und zwar deswegen, weil in unserer ersten Zweitligasaison unser erstes Auswärtsspiel in Sandhausen war und wir kein Bier über den Kopf gekriegt haben, sondern freundlich empfangen worden sind. Seitdem finden wir Sandhausen ganz super. Die haben auch unseren Dennis Diekmeier aufgenommen und schenken uns auch immer die Punkte hochstellig sozusagen. Wir mögen Sandhausen.
Ja, früher gab es ja auch diese Doppelschals, ne? Also dass du dann diese Freundschaftsschals und so. Naja, also insofern ist Bochum halt mit Bayern befreundet, obwohl sie auch immer gegen dich verlieren.
Familie, lieber Veit.
Ja, Familie.
Welchen Stellenwert hat Familie für dich? Wer gehört zu dir?
Oh ja, das hat einen großen Stellenwert, weil einmal gehört meine Frau natürlich zu mir. Wir kennen uns, wir sind so eine Jugendgruppenliebe, ne? So eine christliche Jugendgruppenliebe, mit 18 befreundet und dann irgendwann mit 22 verheiratet und
vor dem Moment, aus heutiger Sicht müssen wir ja noch dann kritisch dazwischen fragen. Und es hat gehalten.
Es hat gehalten, genau. Wir hatten vorletztes Jahr Silberhochzeit. Wow. Und das betrachte ich als großes Geschenk, so eine stabile Ehe führen zu dürfen. Mhm. Und wir haben 4 Kinder bekommen. Das war natürlich dann auch super. Die ersten waren Zwillinge. Und deswegen sind wir so ein Familienteam. Die sind auch nicht so weit auseinander. Also 5 Jahre liegen zwischen allen. Und dadurch sind wir so ein Familienteam.
Ach so, 5 Jahre zwischen, also von 1 bis 4.
Ja, wie gesagt, die ersten waren Zwillinge. Deswegen waren die ja schon mal gleich alt. Und dann kamen 4 Jahre später die Tochter oder 3. Und 4 Jahre und der Sohn auch dann nochmal 5 Jahre. Deswegen hast du so eine.
Ach so.
So die Kinder sind halt eng beisammen, ne? Und das ist auch cool, wenn man das so hat. Mhm. Also, ja. Ich war jetzt nicht so geplant, aber ist jetzt halt so und ist
bist
cool.
Bist du gut beheimatet in deiner Familie? Oder was bedeutet Familie für dich?
Jetzt für mich persönlich?
Mhm. Ja, also was gibt sie? Kannst du das beschreiben? Was gibt sie dir? Oder wo ist dein Platz? Oder. Welchen Stellenwert hat sie für dich? Wie fühlt sich das an?
Ja, Familie ist Heimat, ne? Das ist also das Coole ja, wenn als Eltern du kannst die nächste Generation prägen oder du darfst das. Du darfst deine Kinder prägen, ne? Das ist irgendwie, ich kann mir nichts Nachhaltigeres vorstellen, was man in seinem Leben hinterlassen kann. Das kann man natürlich auch versauen, indem man schlecht prägt. Aber wir haben uns stets bemüht, das gut zu machen und haben auch bis jetzt ein super Verhältnis zu unseren Kindern. Und das ist schon eine edle Aufgabe und auch gibt Sicherheit und fühlt sich gut an, ist erfüllend. Genau, für mich persönlich macht es auch Spaß, die Familie zu leiten. Als Eltern leitet man ja die Familie auch, ne? Und die Kinder zu fördern und Geschenke zu machen. Alles, was Elternsein einfach mit sich bringt, ne? Das ist, also mir macht das total Spaß. Ich wüsste, es ist die erfüllendste Aufgabe in meinem Leben, meine Kinder prägen zu dürfen.
Wo ist dein Lieblingsort in deinem Haus, in eurem Haus?
Der ist tatsächlich vor unserem Kaminofen. im Wohnzimmer.
Und da sitzt dann Vater Klaasberg mit der Pfeife und leitet die Familie.
Nee, so kann man das nicht sagen. Nee, sondern wir haben, also Pfeife leider nicht mehr. Sonst hätte ich dir gesagt, mein Lieblingsort ist der Balkon, weil da habe ich jahrelang Pfeife geraucht. Aber ich pausiere seit mehreren Jahren.
Halbzeit.
Ich habe Halbzeit Pause. Mit 65 fange ich dann wieder an.
Aber jetzt also in drei Jahren.
Seit 3,5 Jahren habe ich da aufgehört, obwohl ich das gerne Pfeife geraucht habe. Familie ist ja auch, wie gesagt, Familie ist ein Teamspiel. Also wir haben schon vor, ziemlich schnell haben wir das entdeckt, das Konzept des Familienrates. Mhm. Das geht auf so einen Pädagogen zurück, der heißt Rudolf Dreikurs. Und der Familienrat ist wie ein Business-Meeting. Mit Tagesordnung und Protokoll kommst du als Familie zusammen, mhm, am Küchentisch. Der Familienrat wird geleitet und einmal ist Protokoll, einer schreibt Protokoll und jeder kann Tagesordnungspunkt anmelden. Mhm. Und das machen wir tatsächlich seit 18 Jahren mit unserer Familie.
Abgefahren.
Und da wird alles besprochen von, wie machen wir es mit Müll? Wer deckt wann den Tisch? Wohin wollen wir in Urlaub fahren? Taschengelderhöhung. Es wird alles breit diskutiert und demokratisch abgestimmt.
Also immer, wenn es ins Grundsätzliche geht, oder wie? Ja, ich meine, weil in der Zwischenzeit muss ja trotzdem pragmatisch jemand den Müll rausbringen und den Tisch decken.
Genau, aber das wird ja dann grundsätzlich geregelt. Ne? Wer deckt montags den Tisch, wer dienstags, wer mittwochs? Ne? Wie machen wir das mit dem Müll? Machen das immer die Eltern oder teilen wir uns das auf? Mhm. Da haben wir so ein Wochensystem, wer für was zuständig ist. Wohin fahren wir in Urlaub? Was schaffen wir an? Also am Anfang ging es darum, wann muss man ins Bett? Ne? Wie weit darf man das Grundstück verlassen, als die Kinder klein waren? Warum, also muss man anklopfen, wenn man ins Zimmer kommt? Also so, das, was die Kinder bewegt hat. Und jetzt sind es halt eher die großen Sachen. Ne?
Wie heißen denn die Fragen der Gegenwart? Genau, wollte ich gerade fragen.
Also das wird ein bisschen weniger. Jetzt geht es darum, was weiß ich, mein Sohn macht gerade ein Auslandsjahr. Wann kommt er wieder? Wie geht es danach weiter? Was planen wir im Sommer? Wer ist wann da? Je größer die Kinder werden, desto mehr musst du ja darum ringen, überhaupt einen gemeinsamen Termin hinzukriegen. Ne? Wann machen wir mal einen Familientag?
Weißt du, wer da neulich zu was gesagt hat? Nee. Der liebe Tobi Feigs.
Aha, okay.
Er hat gesagt, ich hatte neulich meine Kindermaus, der hat zwei Kinder und die sind ihm auch, ich glaube, da ist auch Empty Nester mittlerweile.
Ja, Empty Nester.
Ist beide raus. Ja. Und da haben wir nämlich neulich drüber telefoniert und dann sagte er kurz irgendwie so, über Weihnachten war das genau, wie er denn die Weihnachtstage verbracht hätte. Und dann sagte er, ja, ich habe dann meine Kinder gebeten, mit mir zu spielen.
Ja, ne, genau. Du musst Dates machen als Familie, ne? Sonst kriegst du dich nicht mehr zusammen. Ja, oder einen Familienabend oder einen Familienstammtisch. Genau. Ja, also das sind so die Themen im Moment, ne? Die großen Themen. Und früher waren das kleine Themen, ja.
Ich würde gerne aber noch.
Das ist ein super Konzept, wirklich. Also, du hast das Protokoll dokumentiert, dann im Grunde genommen auch die Familiengeschichte. Ne?
Das glaube ich.
Die Gefahr ist natürlich, dass du demokratisch von deinen Kindern überstimmt wirst. Aber
so ist ja, da hätte ich auch noch ein paar Nachfragen. Aber es nützt alles nichts, lieber Veit. Wir müssen noch einen großen Themenkreis weiterrücken.
Ja, natürlich.
Und müssen dabei den dritten Schwerpunkt, den du genannt hast, Gemeinde, leider ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber es gibt noch einen dritten Themenkreis, über den ich mit dir sprechen möchte. Du bist ehrenamtlich nebenbei, aber mit voller Leidenschaft für einen Verein engagiert, der heißt, naja, jetzt musst du mir helfen, Help Mü, Help Mai, Help wem auch immer.
Genau, Help Mir
mal. Also ich buchstabiere mal kurz, was ich vor mir sehe. Help, also das englische Hilf, der Imperativ, mhm. H-E-L-P und dann kommen zwei weitere Buchstaben hinten dran, M-Y. Und das steht eben nicht für mein, sondern steht als Landeskennung für das Land Myanmar.
Richtig.
Und dieser Verein engagiert sich, führ doch bitte mal meinen Satz fort.
Ja, eigentlich hängt das auch ganz stark mit dem Themenblock, den wir übersprungen haben, zusammen. Mit Gemeinde. Wir haben, als ich noch im Gemeindedienst war, eine Kirchenpartnerschaft abgeschlossen mit einer Gemeinde in Myanmar. Die Kontakte sind über das Forum Wiedenest entstanden. Und diese Gemeinde in Myanmar, die ja aus einheimischen Christen besteht, hat die Vision gehabt, dass sie Kindergärten in den Slums von Yangon aufbaut. Das Problem ist nur, das Land ist dermaßen arm, das kann man sich nicht vorstellen. Ein Kindergarten kostet für 25 Kinder, zwei Angestellte inklusive Gebäudemiete 5.000 Euro im Jahr.
Wollte gerade mal fragen.
Im Tag? Jahr. In der Nacht. Also das kriegst du in Deutschland ja nicht im Monat hin für den Preis.
Ne? Völlig richtig.
Und wir haben quasi diese Kirchenpartnerschaft dazu genutzt, diese Finanzen einzuwerben in Deutschland, damit das dort unten möglich ist. Und mittlerweile haben die 5 Kindergärten mit deutschen Geldern gegründet.
Wow.
Und machen da natürlich enormen Unterschied. Einmal im Sinne des Evangeliums, dass die gute Nachricht von Jesus erzählt wird, aber vor allen Dingen auch im Bildungssystem. Also das ist ein angelsächsisches Bildungssystem, das ist jetzt noch ein stärkerer Schwerpunkt auf Lernen. Deswegen nennt man das da nicht Kindergarten, sondern Preschool, also Vorschule. Und das ist da entstanden, ne? In den letzten Jahren. Und es ist dann so groß geworden, dass es irgendwann unsere ehrenamtliche Gemeindekasse gesprengt hat. Und meine Church gesagt hat, du pass mal auf, jetzt wäre es gut, wenn ihr euch selbstständig machen würdet.
Und dann die Unterstützungshilfe, die Geldertransferhilfe, die lief die ganze Zeit durch die Bücher der Gemeinde.
Richtig, der Geld kommt mittlerweile aus ganz Deutschland, ne? Und,
ja. Und der Gemeindekassierer musste das alles bis dahin verwalten, während du quasi als Pressechef durch die Gegend getourt bist.
Ja, der musste, also, und dann haben wir angefangen mit einem Patenschaftsprojekt, kannst auch Patenkinder haben, ne? Und jedes Patenkind ist ja eine Buchung. Und selbst wenn das jetzt nur 110 Patenkinder sind, aber es sind 110 Buchungssätze, die knallst du einfach mal in die Gemeindekasse rein, ne? Und Spendenquittung und hin und her. Und das verzerrte dann auch den Haushalt. Das hat man auch alles mitgetragen, weil es einfach eine geile Sache
war. Jahresversammlung, der berühmte Satz, jetzt muss man an dieser Stelle rausrechnen, was uns der Feind eingebrockt hat.
Ja, genau, Haushalt ohne Myanmar, mit Myanmar und so weiter. Deswegen haben wir dann beschlossen, okay, wir machen einen Verein raus. Und seit dem 1. Januar eigentlich erst hat der Verein die Geschäfte übernommen. Das ist ein richtiges Outsourcing, also wie in der Wirtschaft.
Jetzt ganz frisch, habe ich das richtig gehört?
Genau.
Ganz frisch, also gibt es diesen Help My e.V.
Okay. Seit dem 1. Januar, so ein Verein gründen ist ja eine Prozedur, und dann den haben wir schon, ich glaube, 2019 gegründet, aber dann muss er ja noch anerkannt werden als gemeinnützig und Datenschutz, bis die Adressen aus der Gemeinde in den Verein, also es ist ein richtiger Outsourcing-Prozess.
Okay, ja. Ne?
Also das war eine interessante Erfahrung. Und jetzt ist der Verein in Charge, natürlich noch eng mit der Gemeinde verbunden, und es bin natürlich nicht nur ich, sondern da steht ein ganzes Team hinter. Ne? Und das ist super. Was mich fasziniert, ist halt, dass du mit geringen Geldmengen einen unheimlichen Hebel vor Ort umlegen kannst. Ne?
Warst du selber schon in Myanmar?
Ja, schon dreimal. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass da gerade geputscht wurde. Also im Moment ist gerade ungünstig.
Ja, Myanmar ist in den Medien.
Voll.
Man kann ja sagen, jeder Konflikt oder jede Krise, Staatskrise anderswo, die in den Medien auftaucht, ist gewissermaßen besser dran als jede Staatskrise, die nicht in den Medien auftaucht.
Richtig.
Da muss man ja schon mal so sagen. Also kriegen wir was mit. Sag mal, bist du in der Lage, ein bisschen uns zu erläutern und zu erklären, was da eigentlich los ist? Weil also ich mit meiner Lebenszeit steige ein und mit meinem politischen, in meiner politischen Wahrnehmung steige ein, dass diese Frau, hoffentlich schaffe ich es auszusprechen, Aung San Suu Kyi, unter Hausarrest steht. So, da geht irgendwo mein politisches Bewusstsein für Myanmar los. Dann wird sie befreit und dann wird sie demokratische Führerin, und ich raff das mal kurz zusammen. Jetzt ist sie wieder arrestiert worden von demselben Militär, ne?
Genau, aber man muss sich ja so vorstellen, der Vater von der Aung San, ne? Und so weiter.
Ich helfe gerne, Aung San Suu Kyi.
Ich krieg's nicht hin, obwohl ich das Land kenne. Der war eigentlich der Regierungschef und 1962 hat das Militär zum ersten Mal geputscht.
Können wir noch einen Augenblick davor anfangen? War Myanmar Kolonie besetzt?
Ja, von England, oder eine englische Kolonie. Oder
von Großbritannien?
Okay. Ja. Ja. Und dann sind die selbstständig geworden und dann kam relativ schnell der Putsch. Und dieses Militär ist nicht zimperlich, absolut nicht.
Also nochmal, der Vater von Aung San Suu Kyi war bis Anfang der 60er demokratisch legitimierter Präsident, Führer, Ministerpräsident, was auch immer, von Myanmar.
Oh. Also wie es genau jetzt war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der erschossen worden und damit fing das Elend an. Und dann hat das Militär 1962 geputscht und das Land übernommen.
Ja.
Und dann, ich sage jetzt mal...
Kann man sagen, was sie motiviert, was sie antreibt?
Boah, schwer zu sagen. Was treibt eine Militärregierung an? Macht. Ja, würde ich auch sagen. Also es ist Macht und es ist auch eine Art Militärkultur, so eine eigene Szene. Die ziehen sich ihre eigenen Leute groß ran und also wenn du das überlegst, was da jetzt passiert, dass die Demonstranten gezielt in den Kopf schießen, auch Kindern.
Hm. Ich muss mal kurz unterbrechen. Ja. Du kommst nur noch gehackstückt hier rüber. Anscheinend haben wir ein Mikroproblem. Kannst du gerade mal umstellen?
Ja, okay, verständlich. Das tut mir natürlich leid. Warum ist sie unter Hausarrest gekommen? Also weil sie stand erstmal als Tochter und auch als jemand, die, glaube ich, wieder ins Land eingereist ist. So, da müssen wir jetzt genau.
Also gucken. Sie hat eine britische Bildung, ne? Sie war hat sich in Großbritannien, hat sie studiert, glaube ich, ne? Deswegen ist ihr Englisch auch so gut, ja.
Genau. Stand sie halt für Demokratie und Freiheit und hat das auch raushängen lassen und dann hat man die irgendwann unter Hausarrest gestellt, ne?
Sie war per se verdächtig, sozusagen ihrem Vater zu folgen.
Ja, sie hat es auch gemacht. Sie hat also auch die Stimme erhoben.
Ah ja, okay.
Ne, und dann stand sie halt, ich glaube, 20 Jahre unter Hausarrest und hat dann auch den Friedensnobelpreis irgendwann mal bekommen. Ne? Und als dann das Militär eine Öffnung beschlossen hat, hat man sie dann freigelassen und hat dann Wahlen zugelassen, wo jeder, der Ahnung hat, sagt, das war eigentlich eine Pseudodemokratie. Denn das Militär hat sich erstmal per Verfassung 25% aller Parlamentssitze gesichert. Also die wurden gar nicht vergeben. Die waren automatisch vom Militär besetzt und hatte die drei wichtigsten Ministerien unter sich.
Okay.
Und der Rest durfte sozusagen dann spielen.
Auf dem demokratischen Markt verteilt werden.
Genau. Und letztendlich ja auch erst ab 2015 oder 16 waren die ersten Wahlen waren. Und jetzt waren ja die zweiten Wahlen und das Militär hat dann noch ganz gleichzeitig Folgendes gemacht. Die haben erstmal viele Firmen gegründet, um dann westliche Gelder zu bekommen und haben Parteien gegründet, die militärnah sind. Oder es gab, oder die haben sich selber gegründet.
Ja, Blockflötenparteien.
Ja, richtig.
Voll, so sagt man in der DDR.
Ja. Und die Idee war jetzt quasi, dass man irgendwann mit diesen Blockflötenparteien plus die 25%, die man hatte, die Mehrheit hat und wieder den Staatspräsidenten pseudodemokratisch legitimiert stellen kann. Mhm. Und das hat aber dummerweise nicht geklappt, denn die Partei von der Suu Kyi hat 70% bekommen im November. Ja, und einen Tag an dem Morgen, als ich das Parlament dann...
Und das war einfach zu viel sozusagen.
Ja, damit hatten die ja keine Mehrheit. Ne? Damit war ja wieder klar, dass die nicht den Staatspräsidenten stellen können. Mhm. Und an dem Morgen, wo das Parlament zusammenkommen sollte, haben die geputscht und ohne dass ein Schuss gefallen ist. Da merkst du ja, wie die Machtverteilung ist. Mhm. Also wenn du einfach mal die Demokratie abschaffen kannst, ohne einmal zu schießen, dann weißt du ja ungefähr, wer hier eigentlich die ganze Zeit das Sagen hatte. Und deswegen war das auch so ein bisschen schwierig mit den Rohingyas. Das ist ein Drama, was da passiert ist. Aber da hat man ja die Aung San Suu Kyi da enorm kritisiert.
Ja.
Zu Recht ja auch. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich hätte sie auch nichts machen können. Hätte
die man hat sie ja kritisiert dafür, dass sie als diese stimmgewaltige Stimmenerheberin ausgerechnet dort ihre Stimme eben nicht erhoben hat und nicht für einen Wert eingetreten ist, den man bei ihr jetzt als Friedensnobelpreisträgerin erwartet hätte.
Richtig.
Aber ich habe ein Interview mit ihr gelesen und da sagte sie, man muss wohl abwägen, wann man seine Stimme erhebt und wann man es vielleicht auch lässt, um möglichst alle beieinander zu halten.
Richtig.
Ist sie gewissermaßen zu Unrecht kritisiert worden, weil sie für das Land Myanmar insgesamt das Richtige und Beste wollte?
Ja, das ist schwer zu sagen, ne? Also erstmal, wenn man in so einer Situation ist, dann muss man eine Entscheidung treffen. Sie hat die jetzt so getroffen. Wenn sie die Stimme erhoben hätte, wäre wahrscheinlich sofort Schluss gewesen. Das ist eine Risikoabwägung. Auf der anderen Seite hätte sie die Stimme auch erheben können, weil dann hätte sie sozusagen an ihren Werten festgehalten und hätte geleuchtet, weil es ist ja jetzt auch so Schluss gewesen. Also, tja, ne, das ist, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, sie hätte was gesagt und wäre dann deswegen gekippt worden, dann hätte man von außen noch viel mehr Druck auf Myanmar ausgeübt, als so wie es jetzt ist. Aber es ist schwierig. Die Frau hat viel hinter sich und viel durchgemacht. Ich kann da nicht der Richter sein, ne?
Ja, das läge mir auch sehr fern. Die da täglich auf die Straße gehen und demonstrieren gegen die Militärdiktatur angesichts eines Todesrisikos, was jederzeit gilt, sind die eigentlichen Helden zurzeit, ne?
Absolut.
Und dass die nicht aufhören. Dass die nicht aufhören.
Und es ist die ganze Bevölkerung. Ne? Das zieht sich auch durch alle Religionen.
Also, haben sie eine Chance, würdest du das sagen?
Boy. Also ich befürchte fast nicht, weil, weißt du, das Militär hat die Panzer und die Bewaffen. Guck dir das in Weißrussland an.
Ja,
eine mutige
selbst
Bewegung
da nicht,
mit richtig Rückenwind, ja, von Frauen getragen, seit Monaten am Protestieren, ne? Der Typ sitzt das einfach aus, weil der die Macht hat. Und solange das Militär hinter ihm steht, braucht er nichts befürchten.
Ja.
Und genauso ist es in Myanmar. Das Militär hat die Macht. Und solange die nicht innerhalb des Militärs Probleme kriegen, weil da jetzt irgendwas läuft, solange brauchen die. Und weißt du was? Die leiden doch jetzt nicht. Denen geht es doch weiterhin gut. Während die arme Bevölkerung jetzt so richtig in die Krise stürzt. Also die reden, und unsere Leute sagen, es ist eine Pandemie in der Pandemie. Du hast eigentlich jetzt Covid gehabt, ne, was ja die armen Länder enorm trifft, viel stärker als uns. Und jetzt kommt der Putsch und damit hast du eine neue Pandemie. Und jetzt, es ist ja unglaublich, was da los ist. Also jetzt haben sie einen Müllstreik ausgerufen. Und also da haben sie den ganzen Müll auf die Straße geschmissen. Die Banken haben alle zu. Weil die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung, zivilen Ungehorsam sozusagen übt, was aber ja gleichzeitig wieder dafür sorgt, dass das befeuert, dass die Leute kein Geld haben. Und wie lange hältst du das durch als Volk? Und auf der anderen Seite, wie kann ein Militär dauerhaft gegen das eigene Volk regieren?
Das frage ich mich auch immer. Ja. Also ob es da irgendwie keine Empathie, kein Gefühl gibt, keine Emotion, irgendwie auch nicht die Lust darauf, eigentlich eine Leitung und eine Regierung zu installieren, zu entwickeln, wo man grundsätzlich so gemocht wird. Das ist ja, also ich meine, ja. man ist ja auch gesunderweise nie frei von egozentrischen Motivationen. Ja?
Ja.
Also wenn ich doch irgendwas leite, dann will ich doch unter anderem zumindest auch gemocht werden von denen, die ich leite.
Absolut.
Sonst leite ich doch keine Gemeinde mehr, keine Freizeit mehr, keinen Verein mehr, was auch immer, und eben halt auch kein Land.
Und da scheint eben dieses Militär sich selbst genug zu sein. Ne? Solange die Soldaten den Führer mögen, scheint das auszureichen.
Und der Sold rechtzeitig.
Und der Sold, genau.
Ich glaube, das könnte in Weißrussland eines Tages nochmal ein interessanter Punkt sein, wenn Lukaschenko keinen Sold mehr zahlt. Wollen wir mal wieder zu deinem Verein zurück. Was erhaltet ihr denn in diesen Tagen und Wochen für Botschaften von den Leuten, die ihr über euer Projekt, über euren Verein unterstützt?
Also das,
was funken die rüber?
Blankes Entsetzen bei den Leuten. Wie kann sowas passieren? Wie gesagt, Pandemie in der Pandemie. Mhm. Eine absolute Verstärkung der Armut, also gerade in den Slums. Die Leute haben keine Jobs mehr. Die hatten auch teilweise Billigjobs, wo wir ja immer sehr kritisch drauf gucken, mit Recht, aber ein Billigjob ist besser als gar kein Job. Mhm. Das war schon zu Pandemiezeiten so, jetzt hat sich das nochmal verschlimmert. Alle sagen, helft uns aus dem Ausland, also UN, USA, macht was, aber ist eher unrealistisch, da wird keiner einmarschieren. Und dann ist das eben, was wir jetzt als Christen aufgenommen haben, beten. Also wir haben so eine kleine Kampagne gestartet, Pray for Myanmar, also auch als Hashtag, und bringen wöchentliche neue Gebetsanliegen aus dem Land auf unsere Homepage. Weil das ist das Einzige, was wir tun können im Moment. Und wir versuchen immer wieder Geld rüber zu kriegen. Das ist uns jetzt auch schon ein paar Mal gelungen. Aber ist gerade schwierig, weil das Geld kommt zwar an, es kann aber nicht abgehoben werden, weil die Banken halt streiken. Und im Moment ist es ein unplanbares Chaos. Also keiner weiß, wie es weitergeht.
Mhm. Fass nochmal kurz zusammen. Ihr habt mit einem Kindergarten angefangen, ja, mit Help My e.V. Mhm. Daraus sind 5 Kindergärten mittlerweile erwachsen. Zwischen den Zeilen hört man bei dir aber auch raus, ihr unterstützt mittlerweile noch mehr mit diesem Verein. Kannst du das zusammenfassen?
Genau, wir haben also, weil die Kinder gehen ja ab aus den Kindergärten und dann ist die Frage, wie können sie jetzt die Schule leisten, als ich sag mal, Slum-Kind. Und deswegen haben wir für Kinder, die das nicht leisten können, ein Patenschaftsmodell entworfen, sodass deutsche Leute Paten werden für ein Kind und denen dann die Bildung finanzieren für mindestens ein Jahr Schule für 25 Euro im Monat und vielleicht auch für 10 Jahre Schule, solange wie der Pate das eben möchte. Mhm. Das haben wir aufgebaut und wir haben auch angefangen, Gemeinden im Slum zu gründen und haben 3 Gemeindegründungen mittlerweile laufen. Und dann haben wir noch einen Gesundheitsfonds und einen Sozialfonds und im Moment verteilen wir halt Geld, damit die Leute sich Reis kaufen können. Wir haben jetzt letzte Woche die 11. Geldverteilung vorgenommen, um 70 Familien zu ermöglichen, dass sie irgendwie vernünftig mit Essen über die Runden kommen die nächsten Wochen.
Und wenn das du dir was von den Wunderwerke Skype-Hörern wünschen würdest und jetzt mal deinen Freiwunsch raushauen würdest, was wäre das?
Also, ja, also ich wünsche mir natürlich Finanzen, damit wir noch mehr Gutes tun können. Auf der anderen Seite haben wir gerade ja auch das Problem, dass wir nicht wissen, wie wir angemessen das Geld darüber kriegen. Es ist also wie so ein Flaschenhals, wir kriegen was drüber, aber eigentlich müsstest du 2 Liter am Tag trinken und kriegst aber immer nur ein Glas. So kann man sich das vielleicht gut vorstellen. Deswegen freue ich mich über Spenden und hoffe, dass wir die dann auf lange Sicht dann auch wirklich da an rüberkriegen. Das ist das eine. Und das andere ist, für das Land beten und die Situation. Das andere fällt mir nicht ein, weil uns die Hände gebunden sind. Und eine Militärdiktatur handelt auch nicht logisch. Und dann merkst du, da kommst du mit deinem, oder ich komme mit meinem deutschen demokratischen Verständnis, wo man Dinge ausdiskutiert oder Kompromisse findet oder wo man das eigentlich auch alles machen sollte oder nicht. Ich komme ans Ende meiner Weisheit und gleichzeitig merke ich nochmal, über was wir uns hier alles aufregen. Mhm. Ne? Über eine Ausgangssperre, die vielleicht kommt wegen der Pandemie. Mhm. Das ist ja lächerlich gegenüber dem, was unsere Leute da unten erleben. Mhm. Also wir klagen auf einem dermaßen hohen Niveau als Deutsche. Das macht mich nochmal demütig. Ne?
Jo, da hast du mich ertappt. Ich kann ich frei heraus bekennen, ich gehöre dazu.
Ja, ich auch. Ne? Ja, aber es ist, im Angesicht dessen denke ich mir immer so, meine Güte, reg die nicht auf.
Veit, ich fasse das zusammen. Man bekommt viele weitere Informationen auf eurer Homepage helpmyanmar.de. So ist es. Auf dieser Homepage gibt es auch den Hashtag PrayForMyanmar. Da kann man sich eben diese Gebetsupdates durchlesen und beteiligen. Und es gibt auf eurer Seite einen extra Menüpunkt Spenden. Dort gibt es dann weiterführende Möglichkeiten, Informationen und auch die Möglichkeit, über PayPal Spenden abzuschicken, aber eben auch über klassische Bank-zu-Bank-Überweisung. Ihr braucht Geld. Du brauchst Geld. Geld soll nach Myanmar gehen. Gebete sollen zum Himmel gehen für Myanmar. Veit, an dieser Stelle muss ich ganz unromantisch unser Telefonat beenden. Wir haben eine Menge Informationen gehört, eine Menge Informationen ausgetauscht. Es war ein ganz, ganz packendes und sehr schönes, nettes, freundliches Gespräch. Und dafür möchte ich dir sehr danken.
Ja, ich danke dir, Martin.
Ja.
Also vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für den Anruf. Habe ich total gerne gemacht und wünsche euch als Wunderwerke natürlich auch in diesen bewegten Zeiten Gottes Wegen für die weitere Arbeit.
Vielen Dank. Ja, auch das können wir gut gebrauchen. Es wird im Abspann ein Spendenaufruf auch für Wunderwerke geben. Ich priorisiere aber gerne den zu Help Myanmar.
Danke. Veit. Und ich grüße natürlich alle Hörer. Hallo Hörer. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Möchtest du einen der drei ganz besonders grüßen?
Nee, das wäre nicht fair. Ja.
Veit, ich wünsche dir einen schönen Tag.
Danke.
Und alles Gute in dieser besonderen Zeit. Wir hören uns bald.
Alles klar, Martin. Hau rein, ne? Ciao.
Ade, bye-bye.
Noch einmal zur Wiederholung. Wer die Arbeit von Help Mai unterstützen möchte, der findet auf der Homepage des Vereins unter helpmyanmar.de, Help Myanmar dabei zusammengeschrieben, weiterführende Informationen zum Engagement des Vereins. Dazu auch einen Spendenbutton, der dann wiederum zu einer PayPal-Funktion führt. Hier kann dann eine Spende in eigener Wunschhöhe an den Verein unter dem Motto »Gemeinsam für die Armen«, weil sie es Gott wert sind, ausgelöst werden. Mit Spendenbuttons kennen wir uns bei Wunderwerke hervorragend aus, ganz bescheiden und heute zweitpriorisiert hinten angestellt hier nur ganz kurz unser Spendenlink wunder-werke.de/spenden. Das war Wunderwerke Skype für den Moment. Als nächstes senden wir auf diesem Kanal eine weitere Folge Scott und Gott, ehe wir vermutlich noch eine weitere Wunderwerke Skype-Sendung in diesem Jahr veröffentlichen werden. Mein nächster Gast wird dann Bettina Becker sein, Mitbegründerin der Villa Wertvoll, einem künstlerischen Ausprobier- und Entfaltungsraumes für Kinder und Jugendliche in Magdeburg. Mein Name ist Martin Scott. Dir, euch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.